ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ann-Christine Schenten. Es war ein Streiktag in der Region. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeitenden des öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. So auch das Personal in den Berliner Kliniken. Doch dort ist ein Streik ja gar nicht so leicht umzusetzen, denn er soll nicht zulasten der Patientinnen und Patienten gehen. RBB 24 Inforadio-Reporterin Helena Dehler war dabei.
An einem normalen Donnerstag würde Carina jetzt als Assistentin im OP stehen, in einem grünen Kittel mit einer Haube und einem Mundschutz. Es ist aber ein Warnstreik-Donnerstag, deswegen steht sie vor der Klinik und trägt eine gelbe Weste.
Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen auch für das, was wir leisten, auch mehr Anerkennung vor allen Dingen und mehr Geld.
Auf einem Lautsprecherwagen spricht eine Hebamme davon, dass die Belastungen im Job wirklich hoch sind.
Ich bin 9 Jahre lang Hebamme. Ich habe den Kreißsaal noch nie für eine 30-minütige Pause verlassen. Noch nie.
Mehrere hundert Angestellte der Kliniken hören zu und reagieren abwechselnd mit Kopfnicken, Pfeifen oder empörtem Kopfschütteln. Wegen des Warnstreiks wurden planbare, nicht dringende Eingriffe verschoben, so die Charité. Für Intensivpflegerin Janine Sturm ist klar, ein Warnstreik in einer Klinik ist immer eine Gratwanderung.
Bei so einem Streik muss man natürlich auch immer im Hinterkopf haben, unsere Patienten, um die es ja geht, nicht zu gefährden. Das heißt, bei uns ist ein Streik immer mit extrem viel Vorbereitung verbunden. Wir müssen das eben gut organisieren, Notfälle natürlich immer sofort versorgen. Wir stehen immer parat. Das ist sozusagen im Streik so eine besondere Situation. Da stehen unglaublich viele Fachkräfte direkt vor der Tür und auf jeden Notfall kann reagiert werden.
Sie würde sich wünschen, dass es mehr Flexibilität gibt im Job, dass man beispielsweise Überstunden auch in Freizeit tauschen kann. Das würde den Beruf für den Nachwuchs, der dringend gebraucht wird, attraktiver machen, meint sie.
Es ist mein absoluter Traumberuf. Ich werde den auf jeden Fall weitermachen. Allerdings bin auch ich schon in Teilzeit, um mehr Erholung zu haben. Das ist mein Weg, um lange in dem Job bleiben zu können. Und ich hoffe, dass das auch noch eine Weile so gelingt.
Viel, viel ruhiger ist es am bestreikten Recyclinghof, der BSR, in der Ilsenburger Straße in Charlottenburg. Wo sonst alte Drucker, durchgelegene Matratzen und defekte Lichterketten weggeschmissen werden, ist heute schon an der Einfahrt kein Durchkommen.
Oi, ja. Umsonst den Bus gemietet.
Nadia wollte unter anderem große Holzlatten hier entsorgen. Er ärgert sich, hat aber auch irgendwie Verständnis.
Für mehr Löhne auf jeden Fall. Alles ist teurer geworden, deutlich teurer. Mehr Löhne für alle.
Einige BSR-Mitarbeitende trifft man hier aber trotz des Warnstreiks, denn nur der Recyclinghof wird bestreikt. Mit einem Straßenreiniger kurz vor Schichtbeginn kann ich über die Forderungen von Verdi sprechen.
Viele Menschen denken ja, wir verdienen hier echt viel Geld bei der BSR. Es ist schon echt, ich werde angesprochen auf der Straße, ich würde gerne hier arbeiten. Und dann, ihr verdient voll viel Geld. Und dann frage ich immer so, was denkt ihr denn, was wir hier verdienen? Die gehen alle hier davon aus, wir kriegen 3 netto oder so. Und da sind wir echt weit noch entfernt von.
Damit niemand seinen Sperrmüll vor dem Recyclinghof ablädt, wird hier der Eingang überwacht. Es gibt da nämlich Erfahrungswerte.
Sobald zu ist und man halt zu spät war, wird dann halt davor abgeladen. Teppiche, Schränke, Tische, Stühle, Reifen. Also alles, was das Herz nicht mehr begehrt.
Das illegale Abladen von Sperrmüll ist übrigens eine Ordnungswidrigkeit.
Helena Dehler über den Streiktag in Berlin. Und auch in Südbrandenburg stand im öffentlichen Dienst heute weitgehend die Arbeit still. Verdi hatte angekündigt, Kindertagesstätten, Horte, Amtsverwaltungen und Sparkassen werden allenfalls eingeschränkt funktionieren oder ganz zu sein. Die Streikenden bei der Großkundgebung in Cottbus hat Daniel Mastow auf ihrer Kundgebung begleitet.
Rund 500 Streikende stehen mit ihren hellgrünen Warnwesten vor der Knappschaft. Mit Trillerpfeifen, Trommeln und Transparenten machen sie lautstark auf sich aufmerksam. Mit dabei ist auch Horterzieherin Mandy Brendel aus der Gemeinde Heidesee im Landkreis Dahme-Spreewald.
Wir wollen gemeinsam für mehr Geld streiken, für eigentlich auch bessere Rahmenbedingungen. Ich habe auch meine Kollegen mitgebracht. Einige Kitas haben zugemacht, Horte haben zugemacht. Wir sind schon eine große Gruppe, möchte ich sagen.
Unter den Streikenden sind auch Mitarbeiter der Stadtwerke Cottbus. Die Geschäftsführung hatte zuvor ihren Mitarbeitern mit Konsequenzen gedroht, falls sie am Streik teilnehmen. Doch davon lassen sie sich nicht einschüchtern, sagen sie.
Nein, ich lasse mich davon nicht. Ich finde es einfach nur frech. Wir wollen die Tarifbindung haben. Viele sind noch nicht eingruppiert ordentlich. Deswegen streiken wir für unser Geld.
Runter mit der Arbeitszeit, das steht auf einem Transparent vom Rettungsdienst des Landkreises Spree-Neiße. Frank Rober arbeitet dort und streikt heute mit.
Weil wir 46,8 in unserem Haustarifvertrag haben und noch 48 Wochenstunden haben. Also ich kenne kaum jemanden noch, der 48 Wochenstunden hat. Und wir wollen einfach die Arbeitszeit verkürzen.
Nach einer kurzen Ansprache laufen die Streikenden nun in Richtung Stadthaus. Begleitet werden sie von vielen Trommlern. Robert Fischer, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Cottbus, freut sich über die große Beteiligung. Denn nur gemeinsam könne man etwas bewegen.
Es gab in den ersten zwei Runden nicht mal ein Angebot. Und das ist auch eine Frechheit, dass man da uns als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mal Bereitschaft zeigen kann zu verhandeln.
Am Stadthaus angekommen gibt es viele Redebeiträge. Unter anderem auch von Marco Bedrich von der Gewerkschaft Verdi. Ob der Streik gewirkt hat, werde sich noch in diesem Monat zeigen, wenn es eine dritte Verhandlungsrunde gibt.
Und wir hoffen jetzt natürlich darauf, dass wir Druck machen können, dass es wenigstens mal ein Angebot gibt, über das man sprechen kann, damit wir da auch am Verhandlungstisch Schritte vorwärts kommen.
Und morgen wird dann in Westbrandenburg und in Potsdam gestreikt.
Daniel Mastow berichtete aus Cottbus.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Kira Hausmann. Wer sich als Arzt oder Ärztin niederlassen möchte, muss in der Regel erstmal ordentlich Geld in die Hand nehmen. Investitionen in Praxisräume, Geräte, IT und Personal werden fällig und können sich schnell auf 15.000 Euro monatlich belaufen. Das ist für viele junge Ärzte abschreckend, vor allem wenn sie in Teilzeit arbeiten wollen. In Berlin gibt es jetzt ein ganz neues Modell, ein Coworking Space für Ärzte. Der entsteht gerade in der Schicklerstraße in der Nähe der Janowitzbrücke. Einer der ersten Interessenten ist der Kardiologe Berus Kirat.
Ich eröffne hier einen zweiten Standort. Mein erster Standort ist in Berlin-Mitte und ich habe das Team hier kennengelernt, war vom Konzept komplett überzeugt. Ich habe meine eigene Praxis, da bin ich komplett allein und dieser Teamgedanke hat mir hier sehr gut gefallen.
Das neue Zentrum dient der ambulanten medizinischen Versorgung. Der Herzspezialist wird hier im Coworking Space einmal in der Woche seine Patienten empfangen. 3.000 Euro zahlt er für den Raum. Das Patientenmanagement und die Administration werden ihm größtenteils abgenommen.
Die ganze Infrastruktur plus alles, was man braucht, Reinigungskraft, Computer, Elektrik, all das plus das Personal wird uns angeboten, sodass wir uns um nichts kümmern müssen, außer um die Medizin. Und das macht es natürlich sehr angenehm.
Nach und nach werden in den nächsten Wochen insgesamt 16 Fachärzte einziehen, die sowohl privat als auch kassenärztlich abrechnen. Von Urologie bis Gynäkologie, auch ambulante Operationen sollen hier durchgeführt werden. Dazu gibt es ein Pilates-Studio. Max Waldmann hat sich das Konzept ausgedacht. Der BWLer hat Eterno gegründet und betreibt schon zwei Standorte in Hamburg und Frankfurt.
Wichtig ist, Ärzte bleiben immer selbstständig. Das heißt, wir selbst sind kein MVZ, kein medizinisches Versorgungszentrum. Wir verdienen nicht an den Behandlungen, sondern sind lediglich der Anbieter der Infrastruktur für ein modernes Behandeln.
Wer hier in Vollzeit praktiziert, zahlt zwischen 7.000 und 9.000 Euro monatlich. Dem Kardiologen Berus Kirat ist besonders wichtig, dass der neue Standort die schnelle Vernetzung mit Kollegen ermöglicht.
Was man oft hat, dass jemand kommt und sagt, hier zieht es in der linken Brust und alle machen sich erstmal Sorgen, dass es das Herz ist. Das kann ja auch natürlich eine Herzerkrankung sein. Häufig ist es aber der Rücken und dann ist es natürlich hier was Besonderes, dass wenn ich quasi das grüne Licht vom Herzen gebe und der Patient einen Orthopäden jetzt braucht, dass man guckt, dass man schnellstmöglich einen Termin macht.
Und so können auch Patienten vom neuen Coworking Space für Ärzte in der Schicklerstraße profitieren.
Und jetzt nochmal zurück nach Berlin. Hier eine Wohnung zu finden, das ist mittlerweile selbst für Menschen mit ordentlichem Einkommen schwierig. Noch schwieriger ist es für Auszubildende, die wenig verdienen. Etwa 34.000 Azubis gibt es in Berlin. Wohnheimplätze gibt es laut Handelskammer aber nur für jeden 45. Das muss sich ändern, sagen Azubis und Handelskammer und haben SPD-Arbeitssenatorin Jansel Kiesel-Tepe am Mittag einen Forderungskatalog überreicht. Unsere landespolitische Korrespondentin Sabine Müller berichtet.
Wir können diese Adern zusammenbinden zusammen verteilen.
Twin Dunn will Informationselektronikerin werden und bespricht gerade Kabelverlegungen mit ihrem Ausbilder bei der Firma BINS, einem Dienstleister für Sicherheitstechnik und IT- und Netzwerkservices. Die 24-Jährige aus Vietnam ist im dritten Lehrjahr und suchte lange, bis sie beim katholischen Kolpingwerk ein Wohnheimzimmer fand.
Das war wirklich so anstrengend, fast 7 Monate lang E-Mail und so anrufen und endlich kriege ich eine Platz. Ich hatte wirklich Glück.
Ausbildungsleiter Jens Reisberger erzählt von Azubis, die 2 Stunden zur Arbeit brauchten, weil sie kein Zimmer fanden und erst mal weiter bei ihren Eltern wohnten. Wo es geht, versucht die Firma, den jungen Leuten zu helfen.
Wenn sie den Kopf nicht frei haben für die Ausbildung, sondern sich um andere Sachen kümmern müssen, ja, dann fällt die dementsprechend schlecht die Noten aus, beziehungsweise die Leistung auf der Baustelle.
Die Politik müsse handeln, fordern Jens Reisberger und Twin Dunn. Und so steht die 24-Jährige am Mittag mit anderen aus dem Azubi-Beirat der Handwerkskammer vor SPD. Arbeitssenatorin Chantal Kiesel-Teppe.
Das ist unsere Firmenanforderungen.
Die jungen Leute wollen unter anderem, dass mehr Azubi-Wohnheime gebaut werden. Außerdem braucht es eine Wohnungsvermittlung speziell für Auszubildende. Senatorin Kiesel-Teppe signalisiert Unterstützung für die Anliegen. Sie möchte ein Azubi-Werk aufbauen, so wie es schon lange ein Studierendenwerk gibt, das Wohnheime betreibt und Beratung anbietet.
Berlin braucht ein Azubi-Werk. Das wird noch ein bisschen dauern in Berlin, aber wir haben einen Machbarkeitsstudienauftrag gegeben, wie das in Berlin realisiert werden kann, wie wir ein Azubi-Werk in Berlin gründen, damit bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann.
Wohnheime exklusiv für Auszubildende bietet das Land Berlin bisher nicht an. Wenn landeseigene Unternehmen kleine Apartments bereitstellen, konkurrieren Azubis immer auch mit Studierenden. So wird es auch bei den gut 1600 Wohneinheiten sein, die die landeseigene Berlinovo bis Ende nächsten Jahres fertigstellen will. Auf die berlinweit etwa 9100 Plätze in Studentenwohnheimen haben Studierende den Erstzugriff. Nur bei Leerstand darf mit Azubis aufgefüllt werden. Aber Leerstand gibt es nicht. Carola Zart, die Präsidentin der Handwerkskammer, fordert beim Wohnen eine Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Sie wünscht sich gemeinsame Wohnheime.
Denn was spricht dagegen, dass ein Studierender neben einem Auszubildenden wohnt und die sich abends bei einem Bier, bei einem Wein, bei einem Wasser miteinander über ihren Tag unterhalten? Ich glaube, das würde uns einen großen Schritt weiterbringen, was auch auf Augenhöhe das gesellschaftliche Miteinander zwischen akademischer und beruflicher Bildung betrifft.
Ein Azubi-Werk, gemeinsame Wohnheime, das ist Zukunft. Musik. Im Hier und Jetzt stresst das Thema Wohnungssuche Twin Dunn schon wieder. Noch ein Lehrjahr, dann ist sie fertig mit der Ausbildung und dann muss sie sofort raus aus dem Wohnheim beim Kolpingwerk.
Ich möchte wirklich bei meiner Firma noch bleiben, deshalb ich muss schon jetzt anfangen, Wohnung zu finden. Katastrophe in Berlin. Ich habe schon manche Städte in Deutschland schon gelebt, aber Berlin ist schlimm.
Sagt die Auszubildende, die jetzt in Berlin lebt, im Beitrag von Sabine Müller aus der rbb24-Redaktion für Landespolitik über die Wohnungssuche von Azubis in Berlin. Und damit nochmal nach Brandenburg, in die Landeshauptstadt Potsdam. Dort war heute Stadtverordnetenversammlung und da ging es auch um die Frage, ob die Parkgebühren für Anwohner steigen sollen. Antworten hat rbb-Reporter Felix Moniak.
Also es klingt schon erstmal ganz schön happig. Oder auch nicht, je nachdem von welcher Seite man draufschaut. Ein Anwohnerparkausweis soll künftig für ein Jahr 145 Euro kosten, also rund 12 Euro monatlich. Wenn man da so an die Spritpreise denkt, kann man das eigentlich gefühlt vernachlässigen. Andererseits hat ein Anwohnerparkausweis in Potsdam bisher auch nur rund 30 Euro jährlich gekostet. Ab sofort also fast 5-mal so viel. Und das klingt schon ein bisschen gierig von der Stadt. Die Preiserhöhung jetzt hat aber mit einer Bundesgesetzgebung zu tun. Die Kommunen können die Parkgebühren nämlich erst seit wenigen Jahren selbst festsetzen. Und in Potsdam wurde die Gebühr seit 1993 nicht angepasst, also seit schlappen 32 Jahren. Und ich sag mal so, die Kugel Eis, die kriegt man heute auch nicht mehr für 50 Pfennig. Betroffen sind übrigens so rund 8000 Parkplätze. Das macht laut Adam Riese knapp 1 Million Euro Mehreinnahmen pro Jahr.
Und das war Felix Moniak zur deutlichen Parkgebührenerhöhung in Potsdam. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen, aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt Sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.